Dieser Glaube wird dem Leben bezeugt, was wir gerade gesungen haben. Und ich glaube, dass wir unser Leben so eingerichtet haben, dass wir gar nicht so sehr diesen Glauben brauchen. Das heißt, um zu erfahren, dass Gott wirklich treu ist, dass der Herr der Herrlichkeit die Macht hat, uns in allen Dingen zu versorgen, werden wir dann erleben, wenn wir in dieser Not und in diesen Situationen ihn brauchen und ihn anrufen und er gibt gern. Aber wir haben ein Leben uns eingerichtet, wir sind gar nicht an diesem Punkt, zumindest oft nicht. In vielen Bereichen, sage ich so, brauchen wir ihn gar nicht. Wir brauchen ihn gar nicht, weil wir auf Dinge setzen und Dinge tun und auf unsere Hoffnung und unser Leben aufbauen, wo die Notwendigkeit jeden Morgen neu um diese Barmherzigkeit und um diese Weise zu bitten, gar nicht so präsent ist. Ja. Und nicht, dass ich sage, dass wir keinen Mangel haben. Wir haben einen Mangel. Aber je mehr wir uns ihm ausliefern, je mehr wir ein Leben leben in praktischen Dingen, in seiner Abhängigkeit, umso mehr werden wir auch erleben, dass er gibt. Auch wenn ich das Beispiel schon kurz erzählt habe, ich habe es euch gesagt, dieser eine Missionar war ein Millionär. Und damit er jeden Tag aufs Neue auf dem Feld erleben, dass Gott sein Versorger ist, hat er seine Millionen gespendet. Nicht an sein eigenes Werk. Weil dann, wenn mit dieser Überzeugung, dann brauche er den Herrn nicht. Und das hat mich schockiert. Und da kam man in Situation, da musste flehen. Dann dachte ich, mein Freund, hast du es gehabt? Du hättest dir alle zahlen können. Aber er hat erlebt, dass Gott alle bezahlt hat. Und er hat ihn verherrlicht dadurch. Er hat ihm dadurch die Ehre gegeben. Und das ist schon für mich sehr ein gutes Vorbild und nachahmenswert. Inwieweit ich mich das traue. Mann. Ja. Eine Witwe in Holland, in einer Gemeinde, sie kam zu den Brüdern und bat um Hilfe, weil sie war einfach arm, zumindest dachte sie es. Sie hat Hilfe gebraucht und die Brüder gingen hin, um nach Timotheus das zu prüfen, ob sie in die Liste aufgenommen werden soll oder nicht. Übrigens, dass dieser Dienst wirklich ein gottgefälliger Dienst und wichtig, das macht allen deutlich, dass die erste Gemeindeliste nicht von den Gemeindegliedern bestand, sondern von den Witwen, es war eine Witwenliste. Das heißt, wo Paulus sagt, und die trage in eine Liste, und da gibt konkrete Anweisungen, wer in diese Liste eingetragen wird. Es gab eine Gemeindewitwenliste, bevor es eine Gemeindemitgliedsliste gab. Das heißt, wie ernst das Wort Gottes da wahrgenommen wird, dass Gott ein Gott der Weisen und der Witwen ist. Und dieser Dienst und der Glaube drückte in diesem Dienst das besonders aus. Viele haben es natürlich ausgenutzt. Und obwohl sie für sich selber sorgen konnten, obwohl die Familien für sie sorgen konnten, haben sie gesagt, auf die Liste gestellt. Und dann sagt Paulus, und dann haben sie ein Lotterleben geführt und haben mit viel Tratsch und falschen Umgang mit der Zunge viel Schaden angerichtet. Und sagen, das ist aber Timotheusbrief, Entschuldigung. Und diese Witwe auf jeden Fall in Holland. Und dann gingen die Brüder zu ihr zum Gespräch und dann sagen sie, ja, hast du keine Familie, die für dich sorgt? Ich habe nur einen Sohn. Ja, kann er nicht für dich sorgen? Ja, der lebt in Amerika. Ja, er schickt dir nichts, keine Unterstützung. Ja, der schickt mir irgendwie solche Karten, immer solche Bildchen. Und dann haben sie gesagt, zeig uns mal diese Kartenbildchen. Da hat sie eine Riesenkiste voller Dollars gebracht. Wo dann die, wer ist da drauf immer? Die Präsidenten da drauf mit so Bildchen drauf. Das waren Geldscheine. Sie war reich, der war nämlich sehr reich in den USA. Und da schickt ihr immer Geld und die denkt, das sind irgendwie komische Karten. Das war nicht das Geld aus Holland. Und sie war eigentlich echt sehr, sehr reich. Sehr, sehr reich. Ja, vielleicht kriege ich auch so Kärtchen, die viel wert sind. Ich habe es noch nicht erkannt. Genau. Also, wir gehen weiter. Wir drehen die nächste Schleife. Ab Vers 14. Ihr vergebt mir, dass ich jetzt nicht auf alle Details da eingehen kann, aber ich möchte euch die Stoßrichtung und das Anliegen einfach vermitteln. Ab Vers 14 bis 26 ist die nächste Schleife, und diese Schleife wiederholt eigentlich das Anliegen, was Jakobus hat, und vertieft es noch einmal. Wir haben darüber schon aber gesprochen. Das ist dieser Glaube Abrahams und die Rechtfertigung aus Glauben, beziehungsweise der Beweis des Glaubens, wie es sich zusammenhängt. In diesem Zusammenhang habe ich mit euch diesen Text schon gelesen. Aber ich will einfach euch den Kontext oder die Logik aufzeigen. Nachdem also Jakobus gesagt hat, Freunde, in der ganz praktischen Umgang mit Bevorzugung, beziehungsweise im Umgang der Barmherzigkeit, wie wir mit denen, in der Art und Weise, wie wir mit denen barmherzig sind, mit denen Gott auch barmherzig ist, nämlich mit den Elenden, mit den Schwachen, mit den Verachteten, mit den am Rand Stehenden, das ist Gottes Herz, in der Weise, wie wir unsere ganze Hoffnung auf den Herrn der Herrlichkeit setzen und nach seinem Willen denen dienen, denen Gott auch dienen möchte. Da sind wir dem Wort treu und gleichen nicht einem, der das liest, sieht und nach Hause geht und das vergisst. Und da, wo wir ganz praktisch da werden, da sind wir gehorsam und unser Glaube beweist sich als echt, beziehungsweise bewährt sich. Er bewährt sich. Und um das nochmal zu unterstützen, um das nochmal zu belegen, bringt er einen Beweis, einen Schriftbeweis. Und das ist dieser Zusammenhang mit Abraham und das ist der Zusammenhang mit der Ruth, wo er sagt, dieser Glaube, den sie hatten, er hat sich in diesem barmherzigen Tun offenbart. In dem absoluten Vertrauen auf Gott, seine Herrlichkeit, Abraham, und im barmherzigen Handeln der Rahab an den Kundschaften Israels. In diesen beiden Dingen, da bringen diese Beispiele, um aufzuzeigen, das haben sie, was sie geglaubt haben, haben sie gelebt. Ihr Glaube wurde durch diese Tat offengelegt und hat sich bewährt. Darum hat sich die Schrift in ihnen erfüllt. Ihr könnt euch erinnern, ja, diesen Abschnitt haben wir uns miteinander angeschaut. Vers 14, Kapitel 2. Was nützt es meinem Brüder, wenn jemand sagt, ich habe Glauben, aber er hat keine Werke? Das ist die Anknüpfung. Was bringt's? Was bringt's? Wenn du sagst, du hast Glauben, aber deine Praxis einfach dem widerspricht, das hat keinen Nutzen. Das ist kein Nutzen. Das ist der ganze Zusammenhang und die ganze Argumentation. Man kann tolle, hohe theologische Gedankengebäude aufbauen, schwindelerregende Argumentationen, dass man sagt, okay, man kann nicht mehr folgen. Das ist alles möglich und sehr gelehrt und sehr gelehrsam daherkommen. Aber wenn die Praxis die guten Werke nicht hervorbringt, sagt er, nichts nütze. Und das Problem ist, aber in der Gemeinde bis heute und damals nichts Neues, dass sehr gerne viele hohe theologische Lehrgebäude geschwungen haben. Viele wollten Lehrer sein. Viele wollen gerne reden und sagen, was sie glauben und wie der Glaube funktioniert und wie der Glaube aussieht. Viele wollten die Gemeinde belehren, indem sie sagen, so ist das zu verstehen und da haben sich sehr gern viele als Lehrer aufgespielt. Und in manchen Gemeinden ist ja so, dass man denkt, dass jeder Mann irgendwie ein Lehrer sein muss, dass ab einem gewissen Alter jeder sich dann auf die Kanzel stellen sollte. Diesen Kampf haben wir gekämpft. Kapitel 3, die nächste Schleife. Ist es okay, dass ich diesen mittleren, weil ich habe ja mit denen schon angeschaut. So kommen wir schon zu Kapitel 3. Ja, voll gut. Werdet nicht viele Lehre, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Schaut mal, nicht, denn ihr alle strauchelt oft. Wir Lehrer, das heißt, hier redet und bezieht sich Jakobus mit hinein und er sagt, ich strauchle nie, ihr strauchelt schon. Also keiner von euch soll ein Lehrer werden, aber ich bin halt ein Lehrer, sondern wir alle straucheln oft. Er nimmt sich mit hinein und sagt, ich weiß es. Das, was Jakobus sagt, ich weiß, wir reden, aber wir leben nicht immer danach. Und sagt er, wisst ihr was? Diejenigen, die viel reden, die bekommen ein härteres Urteil. Wisst ihr warum? Weil nach diesem viel Reden viel Prüfung kommt. Das heißt, ich sage euch ganz ehrlich, in dem Maße, wie ich euch belehre, werde ich selbst hinterfragt und geprüft, ob ich das, was ich sage, wirklich glaube. In meinem Leben wird sich das bewahrheiten müssen. Und darum sagt Paulus, ich schlage mich jeden Tag mit Fäusten, damit ich nicht euch belehre und selbst verwerflich werde. Denn er weiß, was es bedeutet und mit welcher Konsequenz man rechnen muss. Das heißt, jeder von euch, der gern sich als Lehrer ausspielt, und ich will, dass ihr so runterbricht, nicht unbedingt auf die Kanzel geht, sondern jeder, der gern den anderen belehrt und sagt, ich sag dir, wie das funktioniert. Ich sag dir, was der richtige Glaube ist. Jeder, der sich als Lehrer aufspielt, muss mich bedenken, er bekommt ein härteres Urteil. Ihm weiß, Gott wird ihn in Prüfungen und Erprobungen stellen, dass sich das in seinem Leben mindestens genauso bewähren soll. Denn den Maßstab, den er an den anderen anlegt, wird an ihn angelegt. Das ist, was wir gelesen haben. Die mit Barmherzigkeit, Vers 13 in Kapitel 2. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das heißt, wenn du durch dein Lehres ein Gericht über den anderen sprichst, dann erwarte nicht, dass Gott dich anders beurteilen wird. Wenn du den Maßstab an den anderen anlegst, dann erwarte nicht, dass Gott dich mit Barmherzigkeit begegnet, wenn du dem anderen keine Barmherzigkeit empfindest. Wenn du das Gesetz ansetzt, aber auf Barmherzigkeit hoffst, vergebe unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Mit dem Maß, wie wir mit den anderen umgehen, geh mit mir um. Oder wie du mit mir umgehst, wie Gott mit dir umgeht, geh mit den anderen um. Bist du auf die absolute Barmherzigkeit Gott angewiesen und bist nüchtern und ehrlich zu dir selbst zu sagen, ich strauchel oft, dann schau zu, wie du mit deiner Zunge umgehst. Schau zu, was du redest. Schau zu, bevor du die anderen verurteilst und die anderen aburteilst, ob das in deinem Leben Wirklichkeit ist. Ich will das so weit runterbrechen und jetzt nicht nur davon reden, von den Predigern. Da kann man sich ja sehr schnell ausklammern und sagen, Freunde, nicht viele sollen Prediger werden. Ja gut, die Frauen in unserem Kontext sagen, okay, das ist schon mal gut, eine Last weniger, dürfen wir eh nicht. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt, müsste ich eigentlich kurz beten, fragen, ob ich sagen darf. Aber ich habe die Schrift hinter mir. Dass die Männer häufig durch ihr Tun Menschen verletzen und die Frauen häufig durch ihr Reden. Ja. So, sie können sich auch als Lehrer aufspielen. Von daher lasst uns das jetzt nicht als Maßstab an die Prediger setzen. Das gilt mit Sicherheit auch. Und dieser Verantwortung bin ich mir absolut bewusst. Und aus diesem Grund darf ich euch sagen, empfange ich ein doppeltes Urteil und eine doppelte Prüfung und ein härteres Maß. Ich weiß das. Und ich weiß, warum Dinge in meinem Leben passieren. Weil Gott mir die Berufung gegeben hat, es euch zu lehren. Und damit ich nicht verwerflich werde, muss ich da durch. Jakobus redet nicht vom Endgericht, dass die Prediger dann da vor Jesus stehen und sagen, okay, ihr kriegt ein härteres Urteil. Ihr kriegt halt weniger vom ewigen Leben. Bisschen weniger vom Siegeskranz. Das ist nicht das Thema. Das härtere Urteil betrifft jetzt hier. In dem Maße, wie wir Barmherzigkeit üben, wird uns Barmherzigkeit widerfahren. In dem Maße, wie wir Barmherzigkeit üben, an dem Nächsten wird uns Barmherzigkeit widerfahren. In dem Maße, wie wir das nicht tun, werden wir durch mancherlei Prüfungen hindurch und ein härteres Urteil empfangen. Je weiter die Spirale zuzieht, je weniger Platz gibt es zum Ausweichen. Es wird so konkret und so praktisch. Sagt denn, wir alle straucheln oft. Wenn jemand aber nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wer seine Zunge im Griff hat, hat seinen Leib im Griff. Wer sein Reden im Griff hat, hat seinen Körper im Griff. Das, was Jakobus hier sagt, was die Bibel sagt. Andersrum, wer seinen Körper im Griff haben möchte, sollte seine Zunge im Griff haben. Und wenn ich jetzt von der Zunge rede, dann rede ich vom Herzen. Denn das ist die Quelle all diesem. Und dann bringt Jakobus, um das zu belegen, Beispiele. Und er zeigt auf, wie eigentlich die Zunge und das Reden das gravierendste, das entscheidendste und das größte Bewährungsfeld von allen ist. Denn er sagt, auf das Kleine kommt es an und das hat große Auswirkungen. Ab Vers 3. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäule legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß sind und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch ein Feuer, ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt. Das heißt, die Art, wie wir reden, verunreinigt uns, und zwar den ganzen Leib. Jesus sagt, nicht was du isst, nicht was du trinkst, nicht was du anziehst, nicht die Kleidung, nicht das Essen, nicht das Trinken macht einen heilig oder unheilig. Sondern was du redest, was in dir drin ist, das macht dich heilig oder unheilig. Nicht deine Äußerlichkeit, nicht dein äußerliches Erscheinen, das ist nicht, was heilig oder nicht heilig ist. Aber wir machen diesen Unterschied. Nach äußeren Dingen bewerten wir. Nach Maßstäben wie Reichtum, wie Kleidung, wie Aussehen, wie Begabung, wie Fähigkeiten, all diese Dinge, die äußerlichen Dinge, sind für uns der Maßstab. Und das ist nicht der Maßstab der Schrift. Der Maßstab müsste sein, wie geht seine Zunge? Hat er seine Zunge im Zaun, im Griff? Hat er Gewalt über seine Zunge, über sein Reden? Hat er sie unter Kontrolle? Ich habe das auch schon mal kurz mal erwähnt bei einer Gelegenheit. Ich will nicht behaupten, dass ich das, oder andersrum, die Schrift sagt, dass alles, was wir sagen und reden, zur Erbauung dienen soll, zur Stärkung. Und dass aus unserem Mund kein unnützes Wort hervorkommen soll. Keine Witzelei. Das war oft mein Problem. Ich habe Witze geliebt. Und je schlimmer sie waren, umso mehr habe ich sie mir behalten. Und das war so, auch wo ich bei mir gemerkt habe, eigentlich, dass ich über meine Zunge keine Kontrolle habe. Eine Situation, dann erzählen alle Witze und dann will ich auch meinen dazu beitragen. Und dann erst danach merke ich, was habe ich da erzählt? Was habe ich da gesagt? Unterste Schublade. Oh, ich habe echt früher so daran gelitten. Heute kenne ich keine Witze, nur die meine Tochter jetzt anfängt mir zu erzählen. Fritzchen und so. Aber das war so lange, mit dem habe ich so gerungen, wieso habe ich da wir haben es nicht unter Kontrolle. Vers 6 nehme ich noch mit. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Also wenn die Zunge von der Hölle entzündet wird, dann vernichtet sie. So, und wenn sie vom Heiligen Geist entzündet wird, dann erbaut sie. Darum werden wir gleich ab Vers 13 lesen, denn was von oben kommt, ist gut. Und die Weisheit, die von oben kommt, hat bestimmte Früchte. Und die sind alles andere als zerrüttend und als zerspaltend und als entmutigend und verletzend und all das, sondern sie sind erbauend. das größte Bewährungsfeld meines Erachtens ist, und das zieht sich durch den Jakobusbrief, es beginnt am Anfang schon der Zusammenhang von Reden, Hören, Reden, Handeln, dann die Aussage, wer die Zunge nicht im Griff hat, der belügt sich selbst. Und jetzt nimmt Jakobus sich hier in dieser Schleife nochmal Zeit und sagt, jetzt gucken wir uns das mal konkreter an. Und zeigt einfach auf, welche Gewalt und welche Macht die Zunge hat. Und das erschreckt mich, ich sage euch ehrlich, man braucht jemanden nicht schlagen. Ein Wort, ein Satz, eine Verleumdung, und das richtet so viel Schaden an. Ein Kommentar, das richtet so viel Schaden an. Manchmal denke ich, das sind doch nur Worte. Das sind doch nur Worte. Aber die Bibel sagt, Worte haben Macht. Denn Gott sprach und es wurde. Worte haben Macht. Worte haben Kraft. Wer in das Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, bei dem zeigt sich das, indem wie er redet. Und dieses Zeugnis haben wir von bekehrten Menschen, die geflucht haben und dann nicht mehr fluchen können. Es verwandelt sich das Denken und somit verwandelt sich das Reden. Vers 7. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Man kann alles bändigen, sagt er. Jedes Tier kann man bändigen. Die Menschen sind in der Lage, alles zu bändigen. Alles gefangen zu nehmen, allen Zügel anzulegen und sie zu nutzen für ihre Landwirtschaft, für alles Mögliche. Sie können alles bändigen. Das Problem, sie können die Zunge nicht bändigen. Jedes Tier kriegen sie unter ihre Kontrolle, aber ihre eigene Zunge kriegen sie nicht unter Kontrolle. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Wer kann's? Der Herr der Herrlichkeit. Kein Mensch kriegt die Zunge gebändigt. Wer kann's? Der Herr der Herrlichkeit. Die Zunge aber kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Gifts. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater. Und mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach dem Bild Gottes geschaffen worden ist. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung, das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Das Thema des Jakobusbriefs, es bewährt sich an den Umgang, wie man redet. Und er sagt, das Herz kann doch nicht Gutes und Schlechtes gleichzeitig. Und er wird so konkret. Man preist den Herrn, man lobt den Herrn. Und im nächsten Atemzug flucht man den Gott gemacht hat, den er liebt, den er Barmherzigkeit. Man verachtet den Armen, aber preist Gott. Das ist der Zusammenhang hier. Man hat einen Gottesdienst und verherrlicht Gott, den Schöpfer, der alles gemacht hat, und verachtet sein Geschöpf. Und Jakobus sagt, Freund, das ist keine Bewährung des echten Glaubens. Da ist man durchgefallen. Ist unmöglich. Er bezieht sich übrigens im Jakobus, ist tief verankert in der Bergpredigt. Also wenn man das erkennt, dann sieht man, wie viel Christum treibet hier geschieht. Jakobus bezieht sich in den meisten Aussagen auf die Lehre des Reiches Gottes aus der Bergpredigt von Jesus, Matthäus Kapitel 5 bis 7. Das, was Jesus da darlegt, ist die praktische Anwendung im Jakobusbrief. Was bedeutet, nach den Maßstäben des Reiches Gottes zu leben? Oder was bedeutet ein nicht der Maßstab von Gut und Böse, sondern vollkommen? Das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinzuschauen zu haben. Das ist eine Prüfung, die Jakobus wieder stellt und sagt, geht das? Kann eine Quelle süßes und salziges Wasser hervorbringen? Kann nicht. Wie kann aus dem Mund dann ein Zeugnis zu Gott kommen und ein Fluch über den Menschen? Wie geht das? Wie geht das? Das ist eine spannende Frage, gell? Wie geht das? Ich will es dabei belassen. Wisst ihr denn das gut, dass ich euch diese Antwort nicht die Frage nicht beantworten muss? So, das ist etwas, was der Geist in euren Herzen tut. Darf ich so viel sagen? Wenn ihr merkt, ich mache keinen Unterschied, wenn ihr merkt, aber bei mir ist es so, genau so ist es. Und wie kann das sein? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du sagst, okay, dann bin ich nicht echt und dann will ich damit nicht mehr zu tun haben. Dann gehe ich ab heute in diesen Berg runter und dann lebe ich mein Leben, wie ich will. Dann wird nur noch eins aus meinem Mund sprudeln. Salziges. Oder du sagst, aber ich will, dass Süßes sprudelt. Dann sage ich, dann geh ins Gebet, geh zum Herrn und bitte ihn drum. Und was glaubst du? Er gibt doch gerne ohne Vorwurf. Ohne Vorwurf. Er macht keinen Vorwurf. Er gibt gerne. Geh ins Gebet und bitte, dass Gott die Quelle reinigt. Dass sie nur noch eine Art von Frucht hervorbringt. Eine Art von Wasser hervorbringt. Flehe ihn an, dass er die Quelle reinigt. Dass das Herz reinigt. Was im Herzen ist, wird sichtbar und hörbar in unserem Mund, in unserer Zunge. Das ist die nächste Schleife, die einfach das vertieft und uns die Zunge und das Reden, das ist ganz praktisch nochmal vor Augen führt. Was die Zunge alles anrichten kann, und hier darf ich so sagen, wir wissen das. Wir wissen das. Macht ab Vers 13 Jakobus deutlich, zu was die Zunge fähig ist und was sie alles entzündet und anrichten darf, kann, wird ab Vers 13 deutlich. Ich lese. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Also, wer ist weise? Er zeige seine Weisheit im seinem Handeln, in seinen Werken. Er zeige seine Weisheit nicht in dem Lehren, sondern in dem er das, was er glaubt, in dem Hören, in dem er das tut. Zeige seine Weisheit im Handeln. Ich könnte euch erinnern, von einigen Jahren habe ich das schon mal erwähnt, was biblische Weisheit ist. Das ist gelebte Lehre. Das ist biblische Weisheit. Biblische Weisheit ist nicht viel Wissen, biblische Weisheit ist entsprechend dem Wissen leben. Das ist Weisheit. Und in diesem Verständnis des schriftgemäßen Verständnisses der Weisheit lehrt Jakobus und sagt, wer ist weise unter euch? Derjenige, der offenbart das in seinem Leben. Er zeigt in seinem Verhalten, dass er wirklich weise ist. Nämlich, dass er gehorsam ist gegenüber der Erkenntnis, die er von Gott empfangen hat. Und wie zeigt sich diese Weisheit? In Sanftmut. In Sanftmut. Nicht in Hochmut. Nicht in eingebildet, nicht in Eitelkeit, sondern in Sanftmut. Immer wieder dieses sanftmütig. In Sanftmut der Weisheit. Vers 14. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine sinnliche, eine teuflische. Also eigentlich muss man das nicht mal auslegen. Es braucht keine tiefe exegetische, griechische, hebräische Grammatikforschung und Satzanalyse, um das zu verstehen, was Jakobus sagt. Es ist so klar und so einfach. Da muss man kein Experte sein, um das zu verstehen, was er damit sagt. Wo Eifersucht, bittere Eifersucht, Eigennutz ist. Und aber man sagt, ich glaube an den Herrn, den Erlöser. Das, was wir gesungen haben, wenn das aber in deinem Herzen ist, dann lügst du gegen die Wahrheit. Denn wo das ist, wo das ist, nämlich Eifersucht und Streit und all diese Dinge, er sagt, diese Weisheit kommt von unten, ist vom Teufel. Die ganzen Streitigkeiten. Niemand sage, das macht Gott. Die ganzen Parteiungen. Niemand sage, das macht Gott. Er lässt zu. Als Prüfung. Warum? Damit die sich Die Echten bewähren, sagt Paulus im Korintherbrief. Er lässt zu, aber man sage nicht, es kommt von Gott. Diese Weisheit kommt von unten. Das heißt, derjenige, der sich darauf einlässt, er muss sich dessen bewusst sein. Er stellt sich als Werkzeug des Teufels zur Verfügung. Wenn ihr das Zweite euch merken würdet heute, einfach nur diesen Gedanken. Darf ich euch fragen, würdet ihr euch gerne dem Teufel zur Verfügung stellen? Das ist das Gleiche, wie würdet ihr gerne Jesus lästern, würde sagen, das sei fern, das ist unmöglich. Gell? Wie können wir uns gerne dem Antichrist, das ist der gegen Christus ist, wie können wir bereitwillig und gerne ihm unsere Glieder geben und sagen, hey, gebrauch und tue. In dem Moment, wo wir ihm zulassen, dass er in uns Bitterkeit schafft, Hass, Verleumdung, Streit, Parteisucht, all das, wo wir es darauf uns einlassen und dieses Spiel mitmachen, nach Jakobus den Zorn uns hingeben und nicht Gottes Gerechtigkeit dadurch wirken, in Kapitel 1, ab Vers 20. Dann stellen wir uns ihm als Werkzeuge, wir stellen ihn zur Verfügung. Ich glaube, das würde uns schon helfen, zu sagen, hey, auch wenn ich denke, ich habe recht, aber ich will mich doch nicht dem Teufel zur Verfügung stellen. Er ist so raffiniert, dass er uns dazu bringt, für ihn die Finger schmutzig zu machen. Er bringt uns dazu, dass wir meinen, für unsere Sache zu kämpfen und machen uns die Hände für ihn schmutzig. Und er sitzt da und lacht sich ins Fäustchen und freut sich darüber. Und wie bei so einem Handkampf. Und er wettet, wer überlebt denn länger. Einfach nur dieses... Wenn wir Weisheit erbitten von Gott, welche wird es nicht sein? Also was wird das in uns nicht hervorbringen? Sondern was wird es uns stattdessen hervorbringen? Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine sinnliche, eine teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat kein gutes Werk. Die Weisheit von oben, das heißt das, was Gott uns gibt, ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Das ist der Maßstab. Jeder für sich kann für sich sein Herz durchleuchten lassen, kann in diesen Spiegel hineinschauen, in diesen Spiegel des Gesetzes der Freiheit und überprüfen seine Motive und sein Reden anhand dieser Liste. Reicht völlig. Da braucht ihr keinen Seelsorger. Reicht völlig. Lesen, prüfen, eine Entscheidung treffen. Mit großen Schritten will ich weitergehen. Wenn wir dem Herrn uns ausliefern, wenn wir im Gebet uns hingeben und uns vor dem Herrn demütigen, wenn wir um ihn, um seine Weisheit in jeder Situation bitten, dann passiert Folgendes. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das heißt, das, was dann kommt und die Frucht, die da gesät, die dabei rauskommt, der Same, der da gesät wird, bringt eine Frucht hervor. Und wisst ihr, welche Frucht das ist? Frieden. Und da, wo wir das erleben und erfahren, wissen wir, woher die Weisheit kam. Woher das kam. Und nebenbei nicht von uns. Es ist von oben. Es ist eine Gabe Gottes an dich und mich. Es ist von oben. Das heißt, wenn du auf einmal jemanden begegnen kannst, ohne ihn zu hassen, den du vorher gehasst hast, dann weißt du, dass eine Gabe, dass ein Wirken Gottes in deinem Herzen ist. Weil du würdest sonst hassen. Mein schwerstes Gebet, sage ich ehrlich, mein schwerstes Gebet ist, meine Feinde zu lieben. Das ist mein schwerstes Gebet. Weil dann kommt all das hoch, was die Verletzungen, die Gerechtigkeitsfrage und all das. Und ich weiß, wenn ich diesen Maßstab anlege, dann werde ich auch mit dem gleichen Maßstab gerichtet. zu sagen, dann darf ich das ja nicht, weil dann würde Gott mich ja genauso wie sie behandeln. Und dann zu bitten, dass diese Frucht, oh, das ist schwer. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass dieses Gebet erhört wird. Und in dem Moment, wo du auf einmal deinen Feinden begegnen kannst und Frieden in deinem Herzen hast, dann weißt du, dass ein Wunder geschehen ist. Dass Reinigung geschehen ist und dass Gott wirkt in deinem Herzen. Wir machen unsere Schleife tiefer und jetzt kommen wir 20 vor oder Viertel vor der Mittagspause zu dem schwer verdautesten Abschnitt. Wenn das jetzt nicht schwer genug war, dann jetzt wird es schwer. Jetzt, das wird ein Knochen, das ist ein Knochen, der uns da gegeben wird. Kein Müsli, ein Steak, T-Bone Steak. Vers 4. Ich hoffe, ihr könnt der Logik, also der inneren geistlichen Logik dieses Briefes folgen, dieser Schleife, die eigentlich das Thema immer größer entfaltet, vertieft, mit Beispielen Leuten, obwohl es verschiedene Bewährungsfelder sind, aber es ist, das gehört einfach zusammen. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen euch das so mit hineinnehmen in der Eile, um zu sagen, die Dinge, die sind ineinander verknüpft und es gibt eine logische geistliche Einheit. Nachdem also er aufgezeigt hat, was es bedeutet, die Sünde, dass es eine Sünde ist, die Zunge nicht im Zaum zu halten, Kapitel 2, und dann in praktischen Dingen, im Umgang mit Reichen und Armen, Barmherzigkeit, in den guten Werken, dann in der Zunge, im Lehren, wie er das aufbaut und dann, was das hervorbringt, die Zunge, nämlich Streitigkeiten, kommt jetzt zu der Begründung und sagt, Entschuldigung. Ich habe heute Morgen auch voll reingehauen im Frühstück. Ich hätte gestern nicht gelernt. Sagt er, woher kommen Kriege? Jetzt, woher kommen Streitigkeiten? Geht jetzt der Quellen nach. Und jetzt kommt er eigentlich zu dem Bußaufruf. Und ich bin froh, dass ich heute noch dazu gekommen bin, dass ich gleich mit euch noch darüber rede. Weil das ist jetzt ist der Rucksack aufgezogen, jetzt geht's los. Jetzt geht's gleich los. Und das ist die. Bevor es losgeht, sagt er folgendes, Kapitel 4, Vers 1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Wie kommt es zu diesen Streitigkeiten? Wie kommt es zu diesen Uneinigkeiten? Und Jakobus sagt nicht, aber der eine für die Wahrheit kämpft und der andere auch für die Wahrheit kämpft. Und wer weiß, wer die richtige Wahrheit hat. Er sagt, es kommt aus eurem Herzen. Und da sind wir wieder bei Kapitel 1. Woher entspringt das? Aus deinem Herzen entspringt das. Aus euren Lüsten und aus euren Gliedern. Das heißt, die Motive, die mögen nach außen sehr fromm scheinen. Aber letztendlich geht es um deine eigenen Lust, um deine eigene Begierde, um deine eigene Meinung, um deine Position, um deine Machtstellung und um all diese Dinge, sagt er. Du kämpfst nicht für ihn, du kämpfst nicht für Gott, du kämpfst für deine eigene Position. Ihr begehrt und ihr habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts. Also, je mehr ihr kämpft, umso weniger habt ihr. Das ist, was er sagt. Je mehr ihr euch daran einsetzt, je mehr ihr euch da verkrampft, umso weniger kommt dabei raus. Und dann sagt er, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Kein Segen, kein bewährter Glaube, kein Sieg über und keine Sieg über die Zunge und all diese. Warum? Nicht, weil ihr euch zu wenig anstrengt. Nicht, weil ihr nicht fromm genug seid, oder sondern weil ihr nicht genug betet. Ich wiederhole es nochmal. Es ist der Schlüssel zum geistlichen Wachstum und zum bewährten Glauben, Gebet. Und ich sage es noch einmal. Wir wundern uns, warum wir nicht im Glauben feststehen und sind zu faul zum Beten. Ist so. Ich weiß nicht, wer von euch mir widersprechen würde und sagt, ich bete so viel und es tut sich nichts. Schlüssel ist das Gebet. Ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Weil ihr nicht um Frieden bittet, habt ihr keinen Frieden. Weil ihr nicht um Ruhe bittet, habt ihr keine Ruhe. Weil ihr nicht mich um Geld bittet, habt ihr kein Geld. Weil ihr eure Hoffnung auf die Menschen und auf die Reichen und auf die Politiker und auf die, was weiß ich, auf das soziale System, was weiß ich, worauf ihr setzt. Ihr habt nicht, weil ihr nicht zu mir kommt. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Vers 3. Aber es gibt einige, die bitten und haben trotzdem nichts. Dann sagt er, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Was ist übel bittet? Um in euren Lüsten zu vergeuden. Das heißt, das ist der Sinn und das Gebet ist nicht, Herr, dein Wille geschehe und für ihn, um seine, in Übereinstimmung mit seinem Namen, Übereinstimmung mit seinem Willen, sondern damit ich habe. Damit es mir gut geht. Damit deine Lust befriedigt wird, in welcher Form auch immer. In welcher Form auch immer. Und wir müssen jetzt nicht gleich an ein Auto denken und an solche Dinge. In geistlichen Dingen. Kann man auch sehr mit viel Lust bitten, um eigenen, wenn es um mich persönlich, um mich selbst geht. Ihr bittet nicht, ihr bekommt nicht. Wenn ihr aber bittet, habt nichts warum, weil ihr übel bittet. Ich behaupte, nicht in dem Willen Gottes bittet, um in euren Lüsten zu vergeuden. Und dann kommt die Anklage, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, er spricht als Frau und er spricht das an die Gemeinde. Ihr Ehebrechen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Um im Kontext euch das mal aufzuzeigen. Wenn die Welt dir zum Freund ist und du deine Hoffnung auf die Welt setzt, dann brauchst du mit Gott nicht rechnen, dann hast du Gott als Feind. Ihr bittet, um euren Lüsten zu vergelten. Darf ich euch ein Beispiel geben? Ich denke, oh, wäre auch gut, mal ein Werk zu gründen. Es wäre auch gut, mal, ich will auch mal selbst Chef sein. Ich würde auch gerne mal Prediger oder Lehrer sein. Ich würde gerne auch mal eine Gemeinde leiten. Das Herz. Nach außen, ich will für den Herrn ein Werk gründen. Will eine Gemeinde gründen, will ein Missionswerk gründen. Aber das Gebet ist, Herr, schenk uns ein Werk. Aber das Gebet ist, oder aber das Herz sagt, ich würde gern Chef sein. Ich würde gerne meine eigene Gemeinde haben. Damit ich nicht ständig von den anderen mir das vorsage, was ich zu tun oder zu lassen habe. Wisst ihr, wie oft ich gerne meine eigene Gemeinde gegründet hätte? Oh, dachte ich, das ist so einfach. Kann ich von Anfang an die Regeln klarstellen, sagen, so funktioniert, wenn ich will, tschüss. Oh Herr, schenk mir dann mein eigenes Werk. Und der Herr sagt, ich gebe es dir nicht. Hier geht es gar nicht um mich. Hier geht es gar nicht um das Werk Christi. Hier geht es um dich. Du willst dich verherrlichen. Du hast eine Lust, sich dich darzustellen. Wisst ihr, dass viele, die das so sich präsentieren, die nach vorne gehen, Visionäre sind, kämpfen, sich engagieren und marschieren, Ideen, Visionen haben und denken, oh, und dann alles noch für den Herrn und, ich sage mal, verbrennen und sich abmühen und letztendlich ist ein Werk der Selbstdarstellung ist. Nicht für den Herrn, für sich selbst. Darüber spricht. Und woran wird das deutlich? Der Kontext sagt, ihr Ehebrecher, warum? Weil ihr mehr die Welt liebt als Gott. In eurem Vorgehen, ihr sagt, wir wollen für den Herrn ein Werk gründen, wir wollen für den Herrn es tun. Und dann geht ihr und bittet, oh Herr, segne. Aber ihr verlasst euch mehr auf ihr versteht das ist Zusammenhang, das ist der ganze Kontext. Ihr verlasst euch auf die Reichen, ihr verlasst euch auf die Mächtigen, ihr verlasst euch auf die Welt. Wisst ihr nicht, dass es Ehebruch ist, sagt er. Es ist nicht nur Sünde, und Sünde ist Ehebruch. Es ist Ehebruch. Wir haben einen Bund gemacht. Ich habe dir versprochen, für dich zu sorgen. Warum lässt du dich von einem anderen Mann versorgen? Du bist doch nicht mit der Welt verheiratet, oder doch? Die Ehebrechen, wisst ihr nicht, dass die Feindschaft der Welt, Freundschaft der Welt, Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Wer die Welt für sein geistliches Anliegen gewinnen will, darf ich euch fragen, gebt ihr mir Zeugnis, dass das im Jakobusbrief steht? Muss man da irgendwie das schönreden? Es ist so klar. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, der in uns wohnen ließ. Das heißt, er hat sich mit uns verlobt. Eine Braut, eine Jungfrau, hat einen Bund mit uns geschlossen und ein Versprechen gegeben, ich werde für dich sorgen, ich hole dich in mein Zuhause, ich werde für dich da sein. Und du verlässt dich jetzt aber auf einen anderen und buhlst um einen anderen. Du schminkst dich und ziehst dich hübsch an und präsentierst dich für einen anderen und zeigst, hey, guck mal, bin schön, helf mir mal. Versteht ihr, dass das machen Prostituierte? Darf ich euch so sagen? Wisst ihr, wie oft wir das Evangelium prostituieren? Wie oft wir das Evangelium schminken, schön anziehen, dass die Welt sagt, oh, aber echt schön. Wir biedern es an. Wir verkaufen es. Und Jesus sagt, das Wort sagt, Jakobus sagt, das ist Ehebruch. Gott sei Dank geht es in diesem Bund, in dem neuen Bund, die Gnade und nicht das Gesetz. Dann wäre es vorbei. Dann würden wir sterben in unserem Ehebruch. Versteht ihr das? Denn wenn die Gnade dann nicht herrschen würde, die Barmherzigkeit nicht herrschen würde, wäre es aus mit uns. Gut, dass wir im Gesetz der Freiheit sind und da hineingeschaut haben. Er sagt, ich habe meine Anzahlung in euch gegeben, ihr gehört mir. Glaubt ihr, ich lasse euch einfach so buhlen und euch einfach so mit der Welt anfreunden? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Warum geschehen die ganzen Prüfungen? Warum geschieht das, was unter euch geschieht? Warum? Weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er eifert um euch. Er eifert euch. Vers 5. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, der in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade. Oh, voll gut. Oh, voll gut. Wenn Jakobus vorher stehen geblieben wäre, das wäre Katastrophe. Aber er gibt desto größere Gnade. Jetzt, ich will euch das so sagen. Jakobus, er kommt sozusagen, er spitzt das Ganze zu, er spitzt zu und kommt zu dem Punkt, er sagt, was ihr tut, ist Hurerei, was ihr tut, ist Ehebruch. Ihr begeht mit Jesus Christus einen Ehebruch, wenn ihr so miteinander umgeht und wenn ihr die Welt und von der Welt mehr erwartet als von dem Herrn der Herrlichkeit. Ihr begeht einen Ehebruch. Und in aller Ernsthaftigkeit sage ich, wisst ihr, was das bedeutet? Mit welcher Konsequenz? Und jetzt kommt er zu seiner Botschaft. Wisst ihr, was er sagt? Tut Buße. Auf welcher Grundlage? Der Gnade Gottes. Er sagt, aber wenn wir in das Wort hineingeschaut haben, wenn wir da hineingeschaut haben und Täter des Wortes werden, das heißt, wenn wir daraus eine Konsequenz ziehen und umkehren und Buße tun, gibt Gott uns umso mehr Gnade, nicht nur einfach Gnade, größere Gnade. Müsste mehr Gericht geben. Das ist so herrlich. Es gibt aber desto größere Gnade. Wem? Wer bekommt noch größere Gnade als zuvor? Deshalb spricht Gott. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, widersteht der Welt, widersteht diesen Versuchungen. Unterwerft euch Gott. Das heißt, der Weg der Buße ist, die Gnade zu erfahren, sich zu demütigen. Wie beginnt man, wie demütigt man sich? Indem man es zugibt, dass es nicht der Teufel der Böse und nicht die Menschen und sondern mein Herz. Ich demütige mich und sage, Herr, ich bin's. Ich bin ein Sünder, ich bin es nicht wert. Vergib, vergib. Sich Gott zu demütigen. Wenn man aber sagt, oh, und anfängt Ausreden zu suchen. Und alle anderen und die Umstände, ja klar, habe Fehler gemacht, aber das ist nicht demütigen. Übernehmt die Verantwortung dafür, für die Hurerei. Das Gute ist, Gott vergibt. Er gibt Gnade. Den, der sich demütigt, der es bekennt. Und dieses Bekennen geschieht nicht so, wenn wir sagen, bekennen wir unsere Schuld. Wir sagen, Herr, wir haben gesündigt. Herr, wir haben Ehebruch begangen. Herr, wir haben mehr von der Welt erwartet als von dir. Das ist keine Buße. Herr, ich habe es getan. In der Anonymität der Gemeinde, im Wissen, alle haben es getan, dann bin ich nicht so schlimm wie die anderen, weil die sind ja alle gleich schlimm. Das ist ein wiederum nur so. Einer, der wirklich am Boden ist, dem ist egal, was die anderen denken, dem ist egal, was die anderen sagen, der wirklich sich demütigt, dem ist egal auf die Reaktionen und egal auf die Folgen. Er steht nur da, er sieht sich, den Sünder, er sieht Gott, den Heiligen, er sieht das Gesetz der Freiheit und er will und fleht darum, er vergisst die Welt um sich herum. Er aber gibt es zu größere Gnade, deshalb spricht Gott, widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Eine Klammer. Wisst ihr, wie wir versuchen widerstehen? Doppelt. Es wird eingeklammert. Unterwerft euch Gott und naht euch Gott. Und dazwischen heißt, widersteht dem Teufel und wird euch von fliehen. Wie kannst du dem Teufel widerstehen? Nicht indem du sagst, Teufel, im Namen Jesu gebiete ich dir. Nicht indem ihr euch zum Teufel wendet und gegen ihn kämpft. Ihr verliert. Nicht indem ihr argumentiert, Teufel, es ist nicht gut, von der Welt Geld anzunehmen. Es ist nicht gut, um sie zu werben. Weißt du, er wird dann dir genug Argumente bringen, wo du dann denkst, ja, aber vielleicht hat er doch recht. Und je länger ihr mit ihm diskutiert, umso mehr wird er euch auf eure Seite bringen. Er hat weit mehr Menschenerfahrung, als ihr es haben könntet. Und er kennt Menschen weit mehr, als du dich selbst kennst. Der Schlüssel zum Widerstehen und zu dem bewährten Glauben ist, demüte dich unter Gott, wende dich zu Gott. Das ist der Psalm 37. Vertrau dem Herrn, unterwerf dich ihm, hab deine Lust am Herrn. Die Perspektive ist der Herr der Herrlichkeit. Er genügt, er genügt. Mein Glaube, er genügt. Gebt dem Teufel keine Bühne. Gebt ihr eine Bühne, er spielt euch das schönste Theater und ihr werdet von der Realität zu Lüge nicht unterscheiden können. Wie viele Christen geben dem Teufel so viel Raum? Verteufeln alles. Alles ist der Teufel. Ich will ihn nicht verlästern in dem Sinne. Aber dadurch entziehen sich ihre eigenen Verantwortung und offenbaren nicht, dass eigentlich das Übel, eigentlich, dass der Teufel nur deswegen so viel Raum hat, weil unser Herz so offen für ihn ist. Er hat einen guten Verbündeten gefunden, der gleichen Interesse, deswegen funktioniert es. Widersteht dem Teufel, er wird fliehen. Freunde, das ist eine Verheißung, das ist keine... Vielleicht könnte es passieren, es ist eine Verheißung. In dem Moment, wo wir uns Gott zuwenden, muss er fliehen. Und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich dann euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünde, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Füllt euer Elend und trauert und weint. Und euer Lachen wendet sich in Traurigkeit. Das heißt, da wird echte Buße beschrieben, keine Oberflächlichkeit. Und eure Freude, Niedergeschlagenheit. Man sagt nicht, es tut mir leid, Herr, oh, ich habe gesündigt. In dem Moment, Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Er wird euch erhöhen. Nicht Menschen, nicht Welt, er wird euch erhöhen. Wisst ihr, was reinigen bedeutet? Ganz praktisch, redet nicht schlecht untereinander, Brüder. Seht ihr den Zusammenhang? Es geht immer noch um die Zunge. Redet nicht schlecht über Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du ein Täter des Gesetzes. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Also wenn du auf diese Art und Weise tust, stellst du dich unter das Gesetz, du brichst sogar das Gesetz und da bist du verurteilt unter dem Gesetz. So bist du nicht der Täter des Gesetzes, sondern der Richter. Einer ist Gesetzesgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, dass du den Nächsten richtest? Hör auf zu richten. Gleich klingelt es zur Mittagspause. Ich gebe euch nur zwei, also was einfach folgen. Und das studiert ihr zu Hause. Eigentlich ist das hier, das ist der Höhepunkt des Jakobusbriefs. Auf das zielt er hin. Er leitet sie ein, er redet über die Notwendigkeit der Versuchungen und Prüfungen. Warum? Weil sie das offenbaren, ihr Herz, ihr unbewährten Glauben. Dann zeigt er ihnen ganz praktisch in den Feldern, wo sie sich unbewährt haben, im Umgang mit Barmherzigkeit, in ganz praktischen Dingen wie arm und schwach, in ganz praktischen Dingen im Reden. Er führt diese Dinge an und führt dann zu diesem Punkt, wo er zu Buße aufruft und sagt, demütigt euch unter dem Herrn, demütigt euch, tut Buße, dann werdet ihr Gnade erfahren, Gott wird euch erhöhen, eine herrliche Verheißung. Und nachdem er das fest geknotet hat, hat aber noch so viel zu sagen, so wie ich jetzt euch auch eigentlich gerne noch viel sagen möchte. Und dann geht er hin und macht so, er gibt so ein paar Dinge und er spricht noch ein paar Dinge an und macht deutlich, ich sage es euch gleich nur ganz kurz, wo habe ich das? Hier. Habe ich so genannt? Ja, aber das ist nicht viel. Er geht hin und nennt ganz praktische Auswirkungen. Und das ist interessant, nachdem man sich Gott gedemütigt hat, mit dieser Haltung geht er nochmal hin und redet nochmal bestimmte Bereiche und wiederholt sie noch einmal. Er redet zum Beispiel und er sagt, hört auf, euch auf selbst zu rühmen. Und da klingt schon wieder das Reden. Er sagt, sag nicht, ich gehe hin und mache das, das und das, dann kriege ich das hin, dann mache ich mein Geschäft. Sondern das Thema ist immer das Gleiche. Ich lese euch nur. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt gehen und dort und ein Jahr zubringen und Handel treiben und einen Gewinn machen. Die ihr nicht wisst, was im Morgen und um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf und so weiter. Und das heißt, hört auf. Meinen, dass ihr euer Leben planen könnt und ihr sagt, morgen mache ich das und dann mache ich das, dann mache ich das. Bedenke, wie du redest und wie du da dein Leben planst. Wer ist der Herr? Du stirbst vielleicht morgen oder vielleicht heute, das war's. Auch da, wie redest du über deine Zukunft? Ganz praktisch geht er wieder hin und sagt, was dein Reden offenbart deine Motive, deine Herzenshaltung, was dir wichtig ist. Und so und gibt es so eine Warnung vom falschen Rühmen, vom falschen Ruhm. So, dann mache ich mein Geschäft, so, dann mache ich mein Studium, dann mache ich meine Ausbildung, dann gründe ich eine Firma und bis 20 habe ich dann meine erste Million und mit 25 habe ich meine fünfte Million. Wisst ihr, dass es für einen Christen sich nicht ziemt, so eine Lebensplanung zu machen? Hast du eine Ahnung, was Gott gemacht hat? John Stott wollte ein Cricket-Spieler werden. John MacArthur ein Footballspieler, Profi. Und der Herr wollte, dass sie Prediger werden. Das war's. Und dann wurden sie Prediger. Dann redet er und sagt, wenn ihr wirklich Buße getan habt, wird sich zeigen, wie ihr euer Leben plant, wie ihr darüber redet. Wenn ihr Buße getan habt und euer Glaube wird sich bewähren, wie ihr mit eurem Reichtum umgeht. In Versen Kapitel 5, 1 bis 6, er sagt, also nun, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen. Er sagt, wenn ihr euer Leben und eure Zuversicht aufs Geld setzt, fangt jetzt an schon zu heulen. Wiederum, er sagt, das hat keinen Halt. Er erinnert nochmal dran. die Zuversicht nicht auf den Reichtum zu setzen, nicht aufs Geld zu setzen, sich nicht davon Frieden und Ruhe und Frieden zu erhoffen, das wird es nie tun. Und fragt gläubige Reiche, sie werden euch davon Zeugnis geben, dass das Geld nicht glücklich macht, wenn ihr euch nicht selbst schon fragt, wenn die Reichen, wir wissen. Und dann reicht es nie, was man hat. Es reicht nie. Und dann hat man Sorgen für das, was man hat. Und dann sagt Gott, die Schrift, da wo das dein Herz ist, da ist dein Gott. Und wenn du permanent um dein Geld dich sorgst, dann weißt du, wo dein Gott ist. Also, da ganz praktisch spricht er die Reichen nochmal an und ermahnt sie nochmal, einen Buße zu tun. Er spricht sogar ein Wehe aus. Dann spricht er und kommt er gegen Ende. Er hat ja gesagt, Freunde, wenn euch das alles mangelt in den ganzen Versuchungen und Prüfungen, dann hat er sie gebeten zu bitten, Gott zu bitten. Und jetzt am Ende sagt er, wenn ihr gebetet habt, dann habt Geduld. Glaube bewährt sich in der Geduld. Man kann sagen, ja, ich glaube, ich habe gebetet. Wisst ihr, woran man dann erkennt und sieht, ob jemand wirklich Glauben hat? Indem er lange darauf warten kann. Und wenn Gott nicht gibt und nicht gibt und nicht gibt, denn Gott wartet bis dem Moment, wo es gegen jede menschliche Vernunft ist. Und dann zeigt sich, ob du wirklich glaubst. Ob du dann gegen jede Hoffnung auf Hoffnung hin glaubst. Und dann offenbart sich und dann verherrlichte Abraham Gott, weil er ihm glaubte und vertraute gegen jede Hoffnung. Und ich glaube, dass Gott wirklich mit Absicht so lange wartet. Er könnte das viel früher alles geben. Er müsste nur sprechen, das würde. Er ist der beste Lehrer, den es gibt. Und er weiß, was unser Glaube braucht, um gestärkt zu werden, um geprüft zu werden. Und ich glaube, er wartet so lange, bis es schier unmöglich scheint. Und denn an diesem Punkt wird dann wirklich deutlich, ob wir wirklich glauben. Erst dann wird es deutlich, ob ich dann geredet habe mit meiner Zunge oder ob ich wirklich glaube. Dann, wenn es eigentlich vorbei ist. Nach jedem menschlichen Erklärung und wissenschaftlichen Versuchen, wie auch immer. Und darum, Kapitel 5, Vers 7 bis 11, sagt der Freunde, hart aus, seid geduldig. Derjenige, der gesät hat, er wird ernten. Wenn ihr das Gute gesät habt, im Gebet, im Wort, glaubt, es wird Frucht bringen. Wartet nur. Seid geduldig. Gott wird es machen. Habt Geduld. Das ist Kapitel 5, 17 bis 11. Und dann, Kapitel 5, 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch bei irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fällt. Das Thema ist wieder Zunge. Wenn du was versprichst, wie gehst du damit um? Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Kein wankelmütiger Mann sein, keine wankelmütige Frau sein. Wie das Thema ist Zunge, er kommt da nicht raus. Er redet und wiederholt und zeigt nochmal den Aspekt. Beim Schwören, beim sich rühmen, beim Versprechen, immer wieder zeigt er auf, wo ganz praktisch der Glaube sich dann bewährt. Und dann kommt der letzte Abschnitt, der eigentlich es verdient, dass wir ihn echt gründlich mal durcharbeiten. Vielleicht werden wir das tun. Denn ich meine, dass die Gemeinde über diesen Abschnitt sehr klar Bescheid wissen müsste. Hier geht es darum, um das Gebet der Ältesten unter Krankheit, unter Salbung mit Öl, das mit einer Riesenverheißung. Am Ende kommt Jakobus dazu endet eigentlich so, wie der Jakobusbrief beginnt, nämlich mit dem Gebet. Er sagt, Prüfungen, Versuchungen, notwendig Gebet. Und jetzt bringt eine Prüfung, Versuchung, die wir alle gut kennen, nämlich Krankheit. Körperliches Leiden. Und seine Antwort ist was? Gebet. So schließt er den Brief mit der gleichen Thematik. Und er sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und dann die ganze Thematik mit Salben und Öl, das tut mir leid, das kann ich jetzt aus Zeitgründen euch das nicht entfalten. Was ich aber sagen will, wenn ihr wissen wollt, was das Gebet eines Gerechten oder wie wir in den Stand des Gerechten hineinkommen, dann müssten wir einfach das hier beachten. Darf ich so sagen, wenn wir das hier leben würden, dann wäre unser Gebet gerecht. Und wisst ihr, was dann passieren würde? Gott würde unser Gebet erhören. Selbst wenn wir vieles nicht verstanden haben und Egoisten sind, aber an diesem Punkt können wir sogar egoistisch handeln, sagen, damit unser Gebet erhört wird, lasst uns doch das Leben. Damit wir diejenigen, für die wir beten, dass sie gesund werden. Und der ganze Zusammenhang ist, was muss man tun? Bekennt eure? Das ist der Schlüssel. Denn Gott wird nicht segnen, wo bewusst Sünde in Sünde gelebt wird. Man kann bekennen und tun, aber in diesen Dingen Hoffnung auf die Welt setzen, auf all diese Dinge. Und dann wundert man sich, warum dieses Öl nicht funktioniert. Nicht das Öl, nicht das Gebet, der Herr rettet. Aber er rettet durchs Gebet und das Gebet eines Gerechten. Wie werden wir gerecht? In Christus Jesus. Und wer ihn liebt, der hält seine Gebote. In dem Maße, wie wir das umsetzen, in dem Maße werden wir Segen erfahren. Bis in diese Dinge. Und ich glaube dem Wort. Ich glaube dem Wort. Und das schließt eben mit dem, sagt Elia, habe ich euch gestern vorgelesen, war ein Mann mit den gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Aber er betete inständig. Beten wir inständig. Also wer das Anliegen hat, dass das Wort Gottes, der Jakobusbrief, nicht nur beim Hören bleibt, der lerne inständig zu beten. Betet. Jetzt gibt es verschiedene Arten des Gebets. Das erste ist, geh in dein Kämmerlein. Mach kein Riesenschauspiel daraus. Such die Gemeinschaft mit Gott. Bete. Das ist das Erste. Und das ist die einfachste Art. Suche die Gemeinschaft mit Gott und bete. Das andere, suche jemanden, die mit dir mitbeten. Ich kenne das. Es gibt Momente, da kann ich allein nicht beten. Dann treffe ich mich mit jemandem und dann fange ich an zu beten. Und ich kann mit denen beten. Kennt ihr das? Suche Gemeinschaft im Gebet mit anderen, die mit dir und für dich beten. Betet. Und sucht die Geschwister, die mitbeten. Es ist eine Motivieren. Ich werde unserem Bruder Abraham hier gerecht. Er sagt, so viele sind bei uns in der Bibelstunde. Wir waren im Raum zu viert. Schau mal. Gebetsstunde, ja. Ich ermutige euch zu beten, mit uns zu beten, zusammen zu beten. Darin liegt so eine große Verheißung. Wenn ihr widerstehen wollt, dann demütigt euch und betet. Beten wir.